Dazu braucht es eine grundlastfähige Energieform und die ist auf Dauer, so wäre unsere Überlegung, wäre die Kernenergie.
Herr Söder, Ihr Argument wäre stärker, wenn Sie sagen würden, ja, aber als wir in Fukushima in den Schluss gefasst haben, auszusteigen aus der Atomkraft. Ich glaube, Sie haben damals mit Rücktritt gedroht, wenn das nicht sofort passiert. Hatten wir noch 14 Atomkraft.
Waren Sie dabei?
Ja, ich war dabei.
Im Kabinett, im Bayerischen damals?
Im Kabinett war ich nicht dabei.
Ach so,
aber
okay.
Dicht an der Landesregierung in Schleswig-Holstein und der damalige Ministerpräsident Carstensen berichtete das so. Damals hatten wir 14 Atomkraftwerke. Unter der Regierungsbeteiligung der CSU sind 11 davon abgeschaltet worden und 3 haben wir länger laufen lassen. Diese 3 Atomkraftwerke haben wir länger laufen lassen. Es wäre also glaubhafter, das ganze Argument, wenn man sagen würde, da haben wir einen Fehler gemacht, bevor man sagt, ihr habt einen Fehler gemacht, wenn man denn so scharf auf Atomkraft ist.
Wie man hört, ist Energieversorgung auch in politischen Debatten als auch im Bundestag ein viel diskutiertes Thema. Und auch wir werden dieses heute betrachten. Und damit herzlich willkommen zu unserer 7. Folge des Podcasts Future.
Call it how it is. Hendrix. Promise and swag, swag. Admit it. Yo.
Heute dreht sich alles um bezahlbare, saubere Energie, das 7. Ziel der SDGs. Mit mir im Studio sind 2 Expertinnen. Anne, Energieökonomin und Befürworterin der erneuerbaren Energie und Josi, Umweltwissenschaftlerin und Vertreterin der Bürgerinneninitiative Magdeburg. Unser Ziel ist es, eine anregende Diskussion zu führen, um verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Wir sprechen heute über erneuerbare Energie. Mein Wissen dazu ist eher begrenzt. Für mich ist es nur Umweltschutz und ressourcenschonendes Verhalten.
Erneuerbare Energie ist viel mehr als das. Es sind Energiequellen, die sich innerhalb kurzer Zeit von selbst erneuern oder deren Nutzung nicht zur Erschöpfung der Quellen beiträgt. Dazu zählen Sonnenenergie, Windkraft, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie. Diese Energiequellen sind praktisch unerschöpflich im menschlichen Zeithorizont und belasten die Umwelt nur minimal.
Moment mal, erneuerbare Energien mögen zwar grün sein, aber sie sind eben nicht zuverlässig und konstant verfügbar. Wie wollen Sie mit dieser unsteten Energieversorgung unseren Bedarf und den Bedarf aller Bürger und Bürgerinnen decken?
Ja genau, das ist hier die Frage, die wir heute klären wollen. Wir widmen uns heute der aktuellen Entwicklung erneuerbarer Energien in Deutschland, den gesetzlichen Grundlagen sowie den Vor- und Nachteilen verschiedener Energiearten. Ist es denn für alle in Ordnung, wenn wir uns duzen?
Von mir aus sehr gerne.
Also ich möchte bitte beim förmlichen Sie bleiben. Es geht hier nämlich um unsere Zukunft.
Okay, dann möchte ich auch mit Sie angesprochen werden.
Dann bleiben wir wohl beim Sie. Ich habe gelesen, dass seit dem Jahr 1990 die Gewinnung von Energierohstoffen wie Erdgas, Kohle oder erneuerbare Energien in Deutschland um etwa 45% zurückging. Stimmt das?
Ja, traurigerweise.
Oha, das
Im
ist
Im Jahr 2022 wurden etwa 3700 Petajoule inländisch gewonnen. Das entspricht etwa 31,5% des gesamten Primärenergieverbrauchs dieses Jahres. Dabei sind die wichtigsten im Inland gewonnenen Energieträger erneuerbare Energien wie Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft und Biomasse.
Sie dürfen die Braunkohle aber nicht vergessen. Braunkohle machte im Jahr 2022 32% der im Inland gewonnenen Energieträger aus.
Ja, wie man sieht, liegt auch hier das Problem. Wir importieren immer noch fossile Brennstoffe wie Erdgas oder Mineralöl. Wir haben die Auswirkungen im Jahr 2022 in der Bevölkerung gesehen, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Dies führte zu stark steigenden Erdgaspreisen für die VerbraucherInnen und in der Folge zu erheblichen volkswirtschaftlichen Verwerfungen. Wir müssen handeln, um uns von der Abhängigkeit zu lösen, indem wir heimische erneuerbare Energien ausbauen.
Ich versuche jetzt noch einmal das Wort zu ergreifen. Das klingt in der Theorie alles schön und gut, aber wir wissen, dass alles mit hohen Kosten verbunden ist.
Damit haben Sie einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Dies kann nur geschehen, wenn das gesamte Energienetz umgestaltet wird. Das heißt also, neue Anlagen müssen gebaut, sinnvoll miteinander verbunden und auf den jeweiligen Energiebedarf angepasst werden. Wir stehen also nicht vor der Herausforderung, die Anne angesprochen hat, sondern auch der Stromnetzausbau, die Energiespeicherung und intelligente Netze beschäftigen uns.
Sie kommen hier immer nur mit den Kosten. Aber die Frage ist doch vielmehr, ob es nur um die reinen Mehrkosten für neue Anlagen, Techniken und Infrastrukturen geht. So betragen diese laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. zwischen 500 und mehr als 3000 Milliarden Euro. Heruntergerechnet sind das zwischen 60 und 400 Euro pro vermiedener Tonne CO2 oder pro Jahr im Durchschnitt 0,4 bis 2,5% des deutschen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2018. Dabei sind die Kosten umso höher, je ehrgeiziger das Klimaschutzziel ist. Eine Studie von Angora Energiewende hat zudem die Kosten verglichen, die verschiedene Energiesysteme verursachen. Das Ergebnis? Ausgehend von Brennstoffkosten und CO2-Preisen ist eine zukünftige Stromversorgung mit erneuerbaren Energien nicht teurer, sondern sogar günstiger als mit fossilen Energieträgern. Zugleich sichert sie gegen Preisschwankungen von fossilen Brennstoffen ab.
Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst.
Vielen ist dies nicht bewusst, wenn wir ehrlich sind. Aber der Klimawandel leitet uns zum Handeln an. Wir müssen unser Land mit gezielten Maßnahmen in die Klimaneutralität führen.
Ich möchte einmal klarstellen, dass ich nicht den Klimawandel abstreite, um Gottes Willen. Den gibt es, keine Frage. Und wir sind bedroht von diesem. Dennoch ist es unrealistisch, auf jedem neuen Dach eine Solaranlage zu installieren. Und wir müssen den Gemeinden dann versprechen können, dass sie von günstigeren Strompreisen profitieren können. Und wenn wir einmal ganz klar ausdrücken, das können wir momentan nicht.
Sie sprechen da einen Punkt an, der mich daran erinnert, dass wir alle zum weniger Heizen im Winter aufgefordert wurden.
Ja, denn auch beim Heizen ist viel drin. Denn Heizung und Warmwasser machen rund 80% des privaten Energieverbrauchs aus. Nicht nur im Sinne der Energiewende lohnt es sich also, den eigenen Heizenergieverbrauch zu senken.
Das stimmt natürlich. Dafür gibt es ja auch finanzielle Anreize, oder?
Die gibt es. Dennoch betreffen diese in der Regel nicht den Kleinbürger oder die Kleinbürgerin. Denn der Gebäudesektor muss effizienter gestaltet werden. Selbst mit Fördergeldern können die meisten Bürger und Bürgerinnen sich dann keine Neusanierung leisten. Logisch, oder?
Wir müssen aber irgendwo beginnen, oder nicht? Fördermaßnahmen sind ein guter Schritt in die richtige Richtung, um es den BürgerInnen attraktiver zu machen.
Ja, sie nehmen den BürgerInnen also nicht nur ihr Geld, sondern auch noch ihre Arbeitsplätze. Da bringen die Fördermittel sicherlich viel.
Die Frage der Arbeitsplätze ist auch immer wieder ein großes Thema, welches hitzig diskutiert wird. Aber wie sieht das denn in der Realität wirklich aus? Ich habe das Gefühl, hier gibt es immer nur zwei Lager.
Ja, das stimmt.
Die Arbeitsplätze der Atom- und Kohleindustrie fallen weg und viele BürgerInnen sind auf diese angewiesen.
Demgegenüber stehen jedoch zahlreiche neue Arbeitsplätze und Branchen, die sich in Zukunft weiterentwickeln. Laut einer Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft profitieren vom Ausbau erneuerbarer Energie ganz besonders die Regionen, in denen die Anlagen errichtet werden, vor allem durch mehr Arbeit.
Und zusätzliche Steuereinnahmen, die dem Kleinbürger oder beziehungsweise der Kleinbürgerin wieder das Genick brechen.
Die Anlagen werden ja auch in kleineren Gemeinden gebaut, oder?
Richtig. Und auch hier werden die Bürgerinnen dieses Landes außen vor gelassen.
Ja, aber 2017 beispielsweise waren laut Bundesumweltamt bereits knapp 900.000 Menschen in den Bereichen erneuerbare Energien und energetische Gebäudesanierung beschäftigt. Mit steigendem Trend. Zum Vergleich, in der Braunkohleindustrie gab es in den letzten Jahren jährlich etwa 20.000 Beschäftigte.
Diese Zahlen machen Mut.
Ich möchte hier aber mal kurz etwas dazu sagen. Diese Zahlen klingen sehr schön, ja. Aber wenn in Ihrer Statistik nur die direkten Arbeitsplätze berücksichtigt werden würden, sind es demnach allerdings nur 10.000 bis 50.000. Denn erst im Jahr 2050 würde die Nettobeschäftigungswirkung, also der Zuwachs, bei 230.000 Jobs liegen.
Dennoch sind doch die Zahlen vielversprechend, oder nicht?
Ja, und auch weitere Zahlen. Die EEG-Förderung ab dem Jahr 2000 ließ den Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland teilweise rasant steigen. Am stärksten war das Wachstum im Bereich Elektrizität. Damals steuerten die Erneuerbaren erst 6,2% bei. Gut die Hälfte davon kam von der Wasserkraft. Heute ist schon mehr als ein Drittel der Bruttostromerzeugung grün.
Das ist erstaunlich. Wie sehen die anderen Zahlen aus?
Bei den anderen Sektoren sind die Zahlen weniger beeindruckend. Im Bereich Wärme stieg der Anteil der Erneuerbaren von damals 4,4 auf heute 12,9%. Im Verkehr gelang nur eine Steigerung von 3,7 auf 5,2. Der Zuwachs ist hier sogar schon seit Jahren rückläufig, nachdem 2007 ein Höchststand von 7,5% erreicht wurde. Betrachtet man also nicht nur den Stromsektor, sondern den gesamten Energieverbrauch in Deutschland, sind die erneuerbaren Energien nach wie vor ein Zwerg. Sie liefern nach 3,7% Anteil im Jahr 2000 inzwischen rund 15%. Die großen Brocken mit rund 85% kommen dagegen weiterhin von den konventionellen Energien, Kohle, Erdöl, Erdgas und Atomkraft.
Und das sollten wir ändern, oder nicht? Denn der Ausbau der erneuerbaren Energien ist besonders beeindruckend im Stromsektor. Die EEG-Förderung ab dem Jahr 2000 sorgte für einen rasanten Ausbau. Es kann also funktionieren.
Sie sind dennoch ganz schön grün hinter den Ohren.
Wieso das? Können Sie das weiter ausführen?
Ja, natürlich. Denn ganz ohne Emissionen kommen auch erneuerbare Energien nicht aus. Schließlich müssen die Anlagen ja auch produziert, installiert, gewartet und recycelt bzw. entsorgt werden.
Dennoch sind die Unterschiede bei den durchschnittlichen Emissionen zwischen erneuerbaren Energien und herkömmlichen Energieträgern groß, wie ein Vergleich der einzelnen Energieträger für den Wärmesektor zeigt. So liegt das CO2-Äquivalent bei Braunkohle zum Vergleich bei 449 Gramm pro Kilowattstunde und bei Solarwärme im Vakuumröhrenkollektor bei 18 Gramm pro Kilowattstunde.
Das sind beeindruckende Zahlen und doch ganz schön große Unterschiede. Oder sehen Sie das anders, Josi?
Nein, mir geht es nur darum, dass erneuerbare Energien, vor allem hier von Frau Anne, als super grün betitelt werden. Und das sind sie halt eben nicht. Bei kleinen Anlagen wie einer Photovoltaik- oder Solarthermieanlage auf dem Hausdach hängt das Ergebnis dennoch vor allem vom Eigenverbrauch, Energiepreisen und Fördermitteln ab. Nur wenn es ausreichend Fördermittel gibt und wenn die Preise für fossile Energieträger vergleichsweise hoch sind, können erneuerbare Energien erst hier besser abschneiden.
Auch die Verfügbarkeit macht Probleme, oder?
Ja, denn einige erneuerbare Energien sind nicht unbedingt ständig verfügbar. Zum Beispiel bei Photovoltaik, wenn keine Sonne scheint, oder bei Windkraft, wenn halt eben kein Wind weht.
Aber auch hier ist eine Änderung klar erkennbar. Denn durch immer günstigere und größere Speicher lässt sich die Verfügbarkeit deutlich erhöhen. Vor allem für Photovoltaik gibt es inzwischen bezahlbare Speicherlösungen in Form von Batterien.
Würden Sie mich nicht andauernd unterbrechen, hätte ich dies auch gesagt.
Oh, Sie wollten einmal etwas Positives sagen? Hätte ich das gewusst, hätte ich mir es natürlich nicht entgehen lassen.
Haha, sehr lustig. Für Sie sage ich stattdessen mal wieder etwas Negatives. Denn für Windkraft sind wirtschaftliche Lösungen noch immer nicht auf dem Markt.
Sie werden aber bereits erprobt, wie zum Beispiel Power to Gas.
Dennoch kommt der Ausbau derzeit schlecht voran, oder? Besonders schlecht steht es um die Windkraft an Land. Aufgrund langer Genehmigungsverfahren, neuer Abstandsregelungen und vieler Klagen ist der Ausbau fast zum Erliegen gekommen. Für die Photovoltaik galt zudem lange eine Deckelung der installierten Leistung und es gibt deutlich weniger Fördermittel. Wie die Bundesregierung die eigenen Ausbauziele für erneuerbare Energien und damit die Energiewende erreichen will, ist für mich aktuell unklar.
Laut sozialen Nachhaltigkeitsbarometer des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung sind mehr als 80% der Bevölkerung weiterhin für erneuerbare Energie und sieht es als notwendige gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe.
Ja, die Kritik ist trotz allem da, vor allem an der politischen Umsetzung, denn die Kosten der Energiewende sind nicht sozial gerecht verteilt. Besonders die Kosten des Kohleausstiegs, die mit Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe einhergehen, geben hier vor allem Anlass zur Sorge. Zudem gibt es Unsicherheiten, die vor allem eine sichere Stromversorgung, steigende Strompreise und Heizkosten sowie die Auswirkungen auf die Wirtschaft betreffen, wie wir uns alle bewusst sind. Auch von weiteren Expertinnen gibt es kritische Töne. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gefährdet das Kohleausstiegsgesetz die Ziele der Energiewende. Denn um die Pariser Klimaziele einzuhalten, müsste der Kohleausstieg bereits bis 2030 stattfinden und der Ausbau der Erneuerbaren schneller voranschreiten. So sollten sie bis 2030 bereits 75% statt 65% des Stroms liefern.
Wir haben aber nicht nur diese Kosten. Denn die Kosten, die wir zu tragen haben, wenn der Klimawandel weiter fortschreitet und wir uns noch stärker an die Folgen anpassen müssen, werden deutlich höher sein als der Bau von Photovoltaikanlagen.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Zum Abschluss möchte ich Sie beide bitten, in einem kurzen Statement zusammenzufassen, was Sie als die wichtigsten Schritte für die Zukunft sehen. Anne, Sie zuerst.
Für mich ist klar, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidend ist, um uns von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen und den Klimawandel zu bekämpfen. Wir müssen in Technologie, Infrastruktur und Bildung investieren, um eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Die Kosten dafür sind hoch, aber die langfristigen Vorteile, sowohl ökologisch als auch ökonomisch, überwiegen deutlich.
Vielen Dank, Anne. Josi, wie sehen Sie das?
Es ist unbestreitbar, dass erneuerbare Energien Teil unserer Zukunft sein müssen. Aber wir dürfen dabei nicht die Zuverlässigkeit der Energieversorgung und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Bürger und Bürgerinnen außer Acht lassen. Wir müssen einen ausgewogenen Ansatz finden, der sowohl erneuerbare als auch konventionelle Energieträger berücksichtigt und dabei die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte nicht vernachlässigen.
Das war eine sehr aufschlussreiche Diskussion. Vielen Dank an Anne und Josi für die informativen Beiträge und die lebhafte Debatte. Wir haben heute viele Aspekte rund um erneuerbare Energien beleuchtet und verschiedene Perspektiven kennengelernt. Es ist klar, dass die Energiewende ein komplexes und kontroverses Thema ist, das uns auch in Zukunft beschäftigen wird.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine Freude, über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Auch von meiner Seite vielen Dank. Es ist wichtig, dass wir solche Diskussionen für junge Menschen führen, um eine fundierte Entscheidung über unsere Energiezukunft zu treffen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass Sie interessante Einblicke gewinnen konnten. Bis zum nächsten Mal bei Future. Call it how it is. Auf Wiedersehen und bleiben Sie neugierig.